3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Mein Name ist Kutsche, ich melde mich hiermit zurück und ich habe gehört, ihr beiden, ihr habt meine Wortwitze vermisst. Das heißt, ich stehe ein bisschen unter Zugzwang. Ich versuche in der nächsten Zeit hier so ein paar Wortwitze zu platzieren. Moin, Detti.
Moin Kutschi, da bin ich sehr froh, dass du Wortwitze platzieren möchtest. Ich habe da gleich zum Einstieg eine Frage. Weißt du, wie man einen Delfin mit Unterhose nennt, zufälligerweise?
Slipper.
Oh nein. Und wir haben 50%.
Ist ein Wortwitz in der aktuellen Folge von Einfach gemacht. Vorher kannte ich ihn nicht.
Top.
Grille vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin Grille.
Grüßt euch, ihr seid ja schon wieder sehr gut drauf. Also Kutsche, ich muss sagen, ich hab's vermisst. Ich bin froh, dass das wieder Einzug findet.
Sehr gut. Ich muss sagen, ich vermisse die NFL ganz doll, aber diese Sehnsucht wird bald gestillt. Am heutigen Donnerstag sind es nur noch exakt 4 Wochen, dann knallt die NFL wieder los mit dem Opener-Game, dem Kracher-Opener-Game. Bills gegen die Rams. Heute geht es aber nochmal um andere Teams. Wir setzen unsere Preview, unsere Prediction-Serie fort, in der wir über alle 8 Divisions der NFL sprechen. Wir sind heute im hohen Norden unterwegs, in der AFC North und in der NFC North. Wir werden über alle 8 Teams aus diesen 2 Divisions sprechen. Wie immer zu Beginn eine steile These aufstellen, dann darüber reden, darüber diskutieren, wie die jeweiligen Teams denn vorbereitet sind für den bevorstehenden NFL-Start. Und wir haben Wettquoten aus Las Vegas wieder an der Hand und werden anhand dieser dann Over-Under unsere Einschätzung eingeben, damit ihr auch wisst, wie euer Team unserer Meinung nach in der kommenden Saison abschneiden wird. Das ist ein knackiges Programm, ihr beiden, deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein, machen es alphabetisch, deswegen beginnen wir mit der AFC North und mit den Baltimore Ravens, Detti. Da haben wir, ja, nennen wir es eine These, einen Satz, wie auch immer, mit dem wir einsteigen wollen. Und zwar lautet die: Rashad Bateman wird der erste Pro Bowl Wide Receiver in der Geschichte der Ravens sein. Ist das so? Fragezeichen.
Ja, das werden wir bald erfahren. Was ich an dieser These schon bemerkenswert finde, inhaltlich ist die Tatsache, dass die Ravens anscheinend ja noch nie einen Pro Bowl-Spieler auf dieser Position zu verzeichnen hatten in ihrer Geschichte, und das finde ich schon bemerkenswert. Es ist jetzt so, Rashad Bateman war letztes Jahr Rookie, First-Round-Pick, hatte relativ viel Pech, glaube ich, hatte sich im Training-Camp schon verletzt, mit Leisten an der Leiste, war dann auf Injured Reserve. Als er dann zurückgekommen ist, hat er nur 7 von 12 möglichen Spielen mit Lamar Jackson als Quarterback absolviert, und das hat alles nicht geholfen. Was ein bisschen Hoffnung macht für ihn als Spieler, ist, dass das letzte Spiel der beiden zusammen, weil Lamar Jackson hatte sich ja dann auch verletzt, relativ gut war gegen die Cleveland Browns. Da hatte er 7 Catches für 103 Yards. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass der Typ ein relativ großer Receiver ist, dabei aber eine 4.39 auf 40 Yards rennt, ein ehemaliger First-Round-Pick ist und im eigenen Team relativ wenig Konkurrenz um Targets haben wird, weil Marquise Brown, der Target-Leader, und Sammy Watkins sind ja weg, bin ich da relativ zuversichtlich, dass er eine sehr große Rolle in der Offense spielen wird. Ist er aber gut genug, Grille, dass er das mit einem Pro Bowl veredeln könnte? Was meinst du?
Also ich, erstmal, ich habe es auch nicht gewusst, dass die Ravens so einen Pro Bowl Wide Receiver noch gar nicht hatten. War für mich auch irgendwie erstmal überraschend zu lesen. Und jetzt ist halt eben die Frage, ob hier Bateman in seinem Secondary Year mit den Werten hat nur knapp über 500 Yards geschafft. Und wenn man es runterbricht, 1,3 Yards pro Route, jetzt quasi der Top-Receiver auf einen Schlag ist, da ist natürlich irgendwie auch auf den Jungen der Druck extrem groß. Ob er damit dann zurechtkommt, muss man dann von Anfang an sehen. Du hast es schon angedeutet, er hat am Ende der Saison, als er dann eben einigermaßen endlich fit war, sein erstes 100-Yard-Spiel und im Dezember dann seinen einen Touchdown. Er hat nur einen gehabt in der letzten Saison. Aber das war eben alles gegen Ende der Saison raus. Wenn er an die Form anknüpft und so, dann sehe ich natürlich da schon, dass was geht. kommt halt dann natürlich auch darauf an, dass Lamar Jackson auch auch wieder seine Form findet und natürlich auch im Passspiel überzeugender wird, weil die Spiele, die Lamar Jackson letztes Jahr gemacht hat, da kamen dann auch mit 13 Interceptions neben 16 Touchdowns auch einige Fehler zusammen, sage ich mal. Das muss ich natürlich zeigen, ob die zwei sich top verstehen.
Ich glaube, Lamar Jackson ist halt immer so eine Glaubensfrage. Hält man ihn jetzt für einen guten Quarterback oder nicht? Ich darf daran erinnern, dass er 2019 schon ein Sensationsjahr hatte mit 36 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Also er ist durchaus in der Lage, da was draus zu machen. Und man darf halt auch nicht vergessen, mit welchem Receiving Core er da meistens arbeiten musste. Er hat natürlich Mark Andrews, absolute Konstante. Die Rolle von Andrews wird sich nicht ändern, aber danach ist auch dieses Jahr nicht mehr viel. Das ist gut für Bateman. Ich weiß nicht, ob es gut für Lamar Jackson ist. Also wenn man sich die Depth Chart ansieht, dann hast du Devin Duvernay, Jalen Moore, James Proche, Benjamin Victor, nicht Benjamin, sondern Benjamin und Tyron Wallace. Das sind natürlich alles Namenkutsche. Wer kennt sie nicht? Und okay, also ich abwarten, was da passiert.
Die große Frage ist ja, wenn man sich die Division anguckt, die AFC North ist ja traditionell so die Division, in der am härtesten Football gespielt wird. So eine typische Smash-Mouth-Football-Division, sehr physisch. Die Ravens hatten großes Verletzungspech in der letzten Saison, das zieht sich aber gefühlt irgendwie auch schon länger. Also wie bewertet ihr denn so generell die Rolle der Ravens überhaupt in dieser Division? Weil traditionell haben sie ja eigentlich eine Defense, auf die immer Verlass ist.
Also ich sehe es auch so, dass die Defense der Schlüssel sein wird, um wieder gut in die Saison zu kommen. Dafür stehen sie auch. Sie hatten, wie gesagt, hast du ja schon angedeutet, gerade in der Secondary viele Verletzungen. Jetzt ist da mehr Varianz wieder da. Marcus Williams, Kyle Hamilton, Kyle Fuller. Da sind einige neue dazukommen. Ich denke, darüber geht's auch, dass die Defense quasi sicherstellt, dass nicht so viele Punkte kassiert werden und dann sollten Lamar Jackson und eben Rashad Bateman da reinwachsen können. Bei Lamar ist noch immer die Frage, finde ich, letztes Jahr die Spiele, die er gespielt hat, ist er zum Beispiel nur zweimal selbst in die Endzone gelaufen, ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie viel darf er, soll er machen, ist natürlich das Verletzungsrisiko auch wieder hoch, soll er dann viel mehr passen, aber wohin soll er dann auch noch passen als neben Bateman, wohin? Das ist halt, ja, gibt schon noch ein paar Fragezeichen für mich. Aber über die Defense ist, denke ich, der Schlüssel da, gut in die Saison reinzustarten, was eben in der AFC North auch extrem wichtig ist.
Es ist halt eine Konstante bei den Ravens. Du hast immer vor allem eine dominante D-Line, wirst auch dieses Jahr wieder haben mit Calais Campbell, Michael Pierce, Derek Wolf, dann haben sie einen Rookie, Travis Jones, der da dazukommt als potenzieller Nose-Tackle. Also da muss sich Baltimore eigentlich nie Sorgen machen, was das betrifft. Das ist einfach traditionell gut. Und die Secondary ist verstärkt worden. Stimmt alles, gebe ich dir recht. Wie gesagt, die Offense wird eine Frage zeigen. Sie werden natürlich wieder sehr lauflastig sein. Das ist keine Überraschung. Vielleicht werden sie Lamar auch selbst wieder öfter loslassen, dass er die Beine in die Hand nimmt. Designed, es ist ja immer ein Unterschied. Scramble ich jetzt raus, weil ich nicht anders kann? Oder ist das Teil des Gameplans? Da bin ich gespannt. Natürlich hat er sich jetzt auch ein paar Mal verletzt, Lamar Jackson, auch letztes Jahr. Mal sehen, ob sie versuchen werden, ihn mehr zu schützen. Aber okay, in dieser Division mit den Bengals, die jetzt da ganz weit oben mitspielen, auch ligaweit, musst du vielleicht das Risiko eingehen, dass du Lamar einem höheren Verletzungsrisiko aussetzt. Das wird sich fast nicht vermeiden lassen, glaube ich.
Bei den Buchmachern in Las Vegas werden die Ravens gerankt mit einer Prophezeiung von 9,5 Siegen, genauso wie die Bengals, zu denen kommen wir gleich. Also sie gelten bei den Wettanbietern als Favorit mit den Bengals zusammen auf den Division-Sieg. Was meint ihr denn? Geht ihr da over oder under bei den 9,5?
Also bei mir klang es jetzt durchaus negativ, dass ich da einige Fragezeichen sehe, aber Harbaugh, der Head Coach und vor allem, was wir noch nicht erwähnt haben, mit dem Kicker Justin Tucker, den haben sie erst verlängert, jetzt der bestbezahlte Kicker und ja auch der beste Kicker, wie wir uns alle erinnern.
Tucker ist der beste Macker. So, da ist euer Kutsche wieder.
Okay. Hilfe!
Auf jeden Fall, mit ihm kannst du natürlich ganz enge Spiele, die Defense vielleicht dominiert, irgendwie auch mal 10-7 gewinnen, weil er das Field Goal mit Ablauf der Uhr macht, deswegen gehe ich da schon drüber. Ich sehe es schon bei 10-11 Siegen.
Ja, ich bin skeptisch. Ich gebe ihnen einen Sieg mehr als letztes Jahr. Ich bin aber under. Also ich sage, sie haben 9 Siege am Ende, weil mir dieses Receiving Core einfach zu dünn ist. Also ich sehe da gar nichts hinter Rashad Bateman. Und Bateman muss es halt auch erst noch beweisen. Wie gesagt, 58% der Wide Receiver Targets haben das Team verlassen, sozusagen mit Watkins und Brown. Und da will ich erstmal, sie müssen mir das erstmal zeigen. Klar sind die Browns geschwächt, zu denen kommen wir dann gleich, aber ich bin gespannt. Ich gebe ihm 9 Siege. 9-8, immerhin eine positive Bilanz.
Bei Bateman, ich weiß nicht, was eure Synapsen im Gehirn machen, muss ich irgendwie immer an Psycho denken, weil Norman Bates.
Ach so, ich dachte.
Bateman Bates, ich weiß nicht. Ist es bei euch auch schon mal so angekommen oder habe ich das exklusiv?
Du hast es mir jetzt eingepflanzt. Ja. Ich muss jetzt irgendwie an Batemans Keller denken. Hoffentlich sitzt da nicht irgendwas im Schaukelstuhl.
Ich hätte es eher an Bruce Wayne gedacht, aber okay.
Gut, Bengals sind die nächsten in der AFC North. Da lautet die These, wir erinnern uns, die Bengals standen im Super Bowl, also sie werden wahrscheinlich allein schon deswegen als Favorit in ihre Division losreiten. Da lautet die These, die Bengals werden 3 1000 Yards Wide Receiver haben, ein 1000 Yards Running Back und trotzdem werden sie es nicht in die Playoffs schaffen.
Ha, also man muss sagen, das sind zwei Thesen. Die eine, die wurden beide eingereicht. Danke an die Community und an André vom Kicker. André ist der Meinung, wir schaffen es nicht in die Playoffs. Und aus der Community kam die These, dass sie 3000 Yard Receiver und 1000 Yard Running Back haben. Ich war ein wenig überrascht, muss ich sagen, weil Ja'Marr Chase, okay, das war klar, knapp 1500 Yards hatte er letztes Jahr als Rookie. Das sollte nicht schlechter werden. Er war natürlich auch viele, viele Big Plays und große Spiele dabei, zweimal über 200 Yards beispielsweise. Also er hatte auch schon Spiele, wo er ein bisschen unsichtbarer war, so ist es nicht. In den Spielen, in der er aber unsichtbar war, ist dann T. Higgins erschienen und hatte dann am Ende der Saison auch über 1000 Yards. Das war mir auch nicht bewusst, dass er drüber war. Und vor allen Dingen Tyler Boyd, der ja dann die dritte Person in dieser These liefern muss, als Receiver Nummer 3 im Slot meistens unterwegs, hat er halt auch 828 Yards. Das ist nicht wenig. Und so viel fehlt da nicht, wenn die Offense besser wird. Und wir wissen alle, die O-Line haben sie deutlich verstärkt und haben ein deutliches Upgrade gemacht mit Ted Karras, Alex Kappa und Lyle Collins, die alle drei starten werden und alle drei besser sind als die letztes Jahr da rumgerannt sind bei den Bengals in der O-Line. Also so weit sind sie nicht weg und Joe Mixon hatte 1205 Yards und war damit die Nummer 3 in der ganzen Liga. So, also da könnte man durchaus mitgehen, oder Grille? Was sagst du? Mit These Nummer 1 zumindest.
Es sind halt genau diese genannten Spieler von dir, es sind ja genau die das erreichen müssen. Und da ist halt natürlich erstens die Frage, sind die alle 17 Spiele lang fit, um über die 1000 zu kommen, und die Gegner, die ja auch irgendwie gegen die Bengals spielen, werden ja auch aus Joe Burrow und Ja'Marr Chase und dem ganzen Super Bowl Run gelernt haben und sich da irgendwie auch was überlegt haben und vielleicht eben Chase zu stoppen, gerade bei den Deep Balls. Deswegen, da muss schon viel wirklich perfekt laufen, damit das auch wirklich so eintritt, dass sie hier 3 Wide Receiver über 1000 unten. Joe Mixon, wo wir ja in den letzten Podcasts schon drüber gesprochen haben, der ist jetzt 26, also das ist das kritische Running Back-Alter, wo man dann auch weiß, ja, kann er an seine Form der letzten Jahre anknüpfen und da wieder über 1000 rennen oder erwischt da auch mal.
Naja, ihn hat's ja schon des Öfteren erwischt. Es ist ja die erste Saison. Eben. Gruß an Lenny an dieser Stelle, die erste Saison, in der er tatsächlich endlich verletzungsfrei geblieben ist und tatsächlich fast alle Spiele gemacht hat. Im letzten ist er ausgefallen aufgrund einer Covid-Infektion. Oh, hört ihr das? Bei mir fährt die Polizei am Haus vorbei. Das schneiden wir raus.
Also jetzt haben sie dich.
Sie haben mich in meinem Keller gefunden. Ich dachte, ich wäre hier safe.
Dann beende noch schnell den Satz. Dann machen Krille und ich das fertig hier. Aber dann können wir vielleicht zu dritt noch die Bengals abschließen.
Gruß an Kevin. Kevin, bevor ich das vergesse, das war derjenige aus der Community, ein Bengals-Fan natürlich, der uns seine These geschickt hat. Also ja, Joe Mixon, ein Spiel hat er dann gefehlt wegen Covid und nicht wegen seiner üblichen Knöchelverletzung oder Oberschenkelgeschichten, die er immer hatte. Ich bin sehr zuversichtlich. 26 ist das neue 35, haben wir ja festgestellt bei den Running Backs. Aber ich glaube, ein Jahr gebe ich ihm noch. Die müssen jetzt mal.
Aber trotzdem,
zwei Jahre
also,
in Folge, das geht schon.
Wenn man wenn man diese These jetzt nochmal ein bisschen sacken lässt, 3000 Yards Receiver, 1000 Yards Running Back, so, das klingt ja also mindestens nach Playoffs. Deswegen finde ich diese These ein bisschen negativ. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die vergangenen Super Bowls angucken, ist es ja fast schon Tradition in der NFL, dass Teams, die den Super Bowl verloren haben, in der Folge erstmal Probleme haben. Wir erinnern uns an die Falcons, die höchst unglücklich damals gegen die Patriots verloren haben und seitdem es nie wieder geschafft haben, in diese Sphären vorzustoßen. Wir erinnern uns an die Rams, die auch gegen die Patriots verloren haben und auch ein bisschen gebraucht haben, um wieder zurück in den Super Bowl zu kommen und ihn dann auch zu gewinnen. Jetzt waren die Bengals viele Jahre, ja fast Jahrzehnte, chronisch erfolglos. Jetzt haben sie uns alle überrascht in der vergangenen Saison und alle sagen, ah, die Bengals, also die muss man jetzt wirklich auf dem Zettel haben. Meint ihr, dass sie sich vielleicht so ein bisschen in die Tradition der unterlegenen Teams im Super Bowl einreihen und deswegen doch größere Probleme haben werden in der kommenden Saison, als viele erwarten?
Also Probleme kann ich mir sehr gut vorstellen. Eben, das geht halt dann auch wieder über die Division, da ist alles knackig. Irgendwie die Bengals hat jetzt jeder auf dem Zettel. Das war letztes Jahr vielleicht noch der Vorteil, da reinzurutschen hier mit Chase, wo man dann vor der Saison gesagt hat, ja, LSU-Kumpels, Burrow und Chase, schauen wir mal. Ja, dann ging das krass ab, aber jetzt stellen sich da viele drauf ein. Und die Offensive Line muss halt auch erstmal zeigen, dass sie sich auch wirklich, klar, Namen sind da, aber dass sie wirklich sich verbessert haben und hier Burrow auch in Schutz nehmen und nicht gefühlt 180 Mal wieder sacken lassen. Also da kommt vieles zusammen. Die Erwartungshaltung der Fans ist gigantisch, eben so eine lange Durststrecke hinter sich. Da, ja, das muss sich erstmal zeigen. Und sie haben einen der härtesten Spielpläne auch. Also wenn man immer diese Spielplan Strength anschaut, was da die US-Medien rausstellen, da sind die Bengals ziemlich mit schwierigen Gegnern dabei, also auch das ist nicht einfach, da haben andere vielleicht leichtere Spielpläne, sogar in der Division.
Ja, also, ja. Ist, aber nein, natürlich, Cincinnati, ich sage, die haben lange genug warten müssen. Meine Bengals, die werden das schon nochmal ein bisschen durchziehen jetzt. Das Problem ist ja meistens bei diesen Teams, glaube ich schon, dass es da eine Kausalität gibt. Wenn du halt irgendwann im Super Bowl landest, hast du vieles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass du über Jahre ein Team entwickelt hast, was dann irgendwann so ein Talentlevel erreicht, das dich dann ins große Spiel bringt, was aber dann wiederum bedeutet, dass diese Spieler natürlich mehr Geld wollen bei ihren nächsten Verträgen und dass du dann ein bisschen auseinanderfällst und die halt diese Spieler nicht mehr leisten kannst. Das ist historisch, war das schon immer so, dass Teams, ob sie jetzt den Super Bowl gewinnen oder einfach nur das Finale erreichen, dann eventuell in den nächsten Jahren Probleme haben, weil die Spieler zu teuer werden. Und dem Salary Cap sei Dank, wir sind ja alle froh, dass wir ihn in der NFL haben, könntest du da ein bisschen Probleme kriegen. Das ist bei den Bengals aber noch nicht der Fall. Das einzige Fragezeichen, was ich in dem Kader momentan sehe, ist Jesse Bates. Da ist genau das passiert. Er sagt, er wird nicht unter dem Franchise-Tag spielen. Er wird streiken, so sieht's im Moment aus. Und er ist natürlich ein eminent wichtiger Spieler in diesem Team. Aber das könnte dir natürlich in den nächsten Jahren bei vielen Spielern blühen. Aber auch hier, sie haben Dax Hill als Safety gedraftet, der Rookie sein wird. Sie haben Cam Taylor-Britt als Cornerback gedraftet, der Rookie sein wird. Eli Apple ist ja so das Watschengesicht auf Twitter. Gerade nach dem Super Bowl war das ja sehr populär, auf ihn einzudreschen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlechter geworden sind. Also von dem her, ich bin zuversichtlich.
Jesse Bates ist übrigens der Sohn von Norman Bates.
Wer soll? Ich dachte, der Cousin.
An dieser Stelle. Ich habe schon gesagt, Las Vegas rankt genau wie die Ravens auch die Bengals mit 9,5 Siegen. Auch da die Frage abschließend wieder an euch, over oder under?
Ich bin jetzt diesmal bei under, würde ich sagen. Ich bin bei 9, genau.
Ich bin bei mindestens
11. Also ich sehe safe.
Ganz klar. Entschuldigung, Grille, warum under?
Ne, ich hab's ja gesagt, irgendwie Erwartungshaltung riesig, Fragezeichen sind ja da, O-Line, also schwieriger Spielplan, deswegen kann ich mir da durchaus vorstellen, dass sie erstmal reinkommen müssen und vielleicht am Anfang irgendwie ein bisschen was in den Sand setzen. Also ich will jetzt hier die Bengals nicht niederreden oder aus den Playoffs schreiben. Nein, das will ich auch gar nicht. Aber es muss halt alles passen, gerade für diese These mit 3000 Yard Wide Receiver und Running Back, also da muss ja alles topfit sein und da passiert immer irgendwas, ne? Das wissen wir alle, deswegen lieben wir auch den Sport.
Aber in die Playoffs, mit den Playoffs wird's dann schon eng. bei dir mit 9 Siegen.
Ja, da wird's eng, aber ich kann mir natürlich schon vielleicht wenn es ja auch 10, das sind ja hier nur Thesen, die wir aufstellen.
Nee, das sind Tatsachen.
Aber
Fakten ach so. Sind das.
Ja, dann sind sie bei mir mit 9 wahrscheinlich ja. raus. Dann freut sich André, er hat ja die These aufgestellt.
Gut, die dritte Mannschaft, über die wir sprechen wollen aus der AFC North, sind die Cleveland Browns. Da könnten wir uns jetzt auf die Offense versteifen und mal wieder über Deshaun Watson sprechen oder darüber sprechen, dass der Running Back Kareem Hunt weg will. Meiner Meinung nach könnten wir das nur ankratzen, denn wir wollen uns auf die defensive Seite versteifen mit einer These, und zwar lautet die: Myles Garrett wird Defensive Player of the Year. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, ich sag ja. Ich glaube, der Typ, das geht ja, wie du schon angedeutet hast, das geht natürlich jetzt völlig unter. In den letzten Wochen, Deshaun Watson hier, Deshaun Watson da und dann 6 Spiele und Twitter explodiert, das ist viel zu wenig. Dann sagt die NFL, nein, wir wollen ihn auf unbestimmte Zeit sperren. Dann legen sie ein Veto ein. Dann ist die Frage, wer entscheidet darüber, Roger Goodell oder jemand, den er da dafür instrumentalisiert. Dann heißt es wieder, selbst wenn das passiert und die NFL sperrt ihn auf unbestimmte Zeit, dann wird die Seite von Deshaun Watson wieder Einspruch einlegen und dann wird zum Saisonstart über diesen Einspruch noch nicht entschieden worden sein, ob, wenn er da überhaupt rechtens ist und so weiter und so weiter. Deswegen sprechen wir über Dinge, die sicher sind, und Myles Garrett wird nicht sicher Defensive Player of the Year. Für mich ist er halt echt ein ganz heißer Kandidat. Hatte letztes Jahr 16 Sacks, das waren die drittmeisten in der Liga und ist ein Browns-Franchise-Rekord gewesen und hat seit 2018 immer über 10 gehabt in der Saison. Für mich, klar, Aaron Donald ist immer ein Thema. TJ Watt ist natürlich ein Thema. Ich glaube aber, dieses Jahr ist es soweit. Klar ist die Frage, wird die Offense funktionieren, sollte Deshaun Watson dann tatsächlich gesperrt werden? Und hat die Defense dadurch mehr Druck? Andererseits wird die Defense natürlich dann öfter auf dem Platz stehen. Und Garrett hat mehr Zeit zu arbeiten, sagen wir so. Kutsche, was sagst du?
Wie viel Sex hattest du letztes Jahr, Grille?
Also ich bin ja bekannt in meinem Privat-Amateur-Team als Grätscher. Also wenn man das als Sex zählen will, dann komme ich natürlich schon auf über 100, ne? Das ist klar.
Ach so, das meintest du, ja. ja gut, also nochmal, Jadeveon Clowney ist back. Jadeveon Clowney ist von dem Defensive Player of the Year weit entfernt, aber er wird natürlich helfen, weil die beiden zusammen halt dann auch 25 Sacks hatten, 2021. Also ganz, ganz tot ist Clowney noch nicht, und ich glaube, das ist für das Team, war es eine gute Idee, ihn zu re-signen, für ihn auch, dass er endlich mal 2 Jahre hintereinander im gleichen Team spielt. Und ich bin, wie gesagt, diese Defense hat sehr viel Talent, jeder spricht immer nur über die Offense und Watson, aber man sollte die Defense nicht vergessen mit Owusu-Koramoah, Denzel Ward, Grant Delpit, John Johnson, Greedy Williams, Greg Newsome, da ist schon Talent da.
Aber also wir müssen ja zumindest die Offense einmal kratzen. Watson würde ich jetzt rauslassen. Niemand weiß, was da weitergeht. Kareem Hunt, auch so ein Patient, stand auch schon mal sehr negativ in den Schlagzeilen zurecht, will jetzt irgendwie weg. Also wie beurteilst du die Offense der Browns, Grille?
Also wenn Kareem Hunt bleibt, ich will jetzt hier auch mal ausklammern, was er auch für zweifelhaftes Abseits des Feldes veranstaltet. Aber mit Nick Chubb und Kareem Hunt sind sie natürlich schon eins der besten Running Back Duos, wenn die beiden zusammenbleiben. Ich meine, die haben hier 4,8 Yards per Rush unter Head Coach Stefanski in den letzten 2 Jahren. Das ist mit den Ravens der Höchstwert. Also das ist bärenstark. Und dann eben in der Offense Amari Cooper dazu bekommen, dann Rookie David Bell, da kannst du einiges erwarten. Und Donovan Peoples-Jones, der hat jetzt sein drittes Jahr hinter sich und hat im Schnitt 19 Yards per Catch in seinen ersten beiden Jahren, sorry. Aber 19 Yards per Catch, das ist natürlich schon hier richtige Explosivität da auf der Position. Und da sehe ich dann auch Jacoby Brissett, der da solide was veranstalten kann, solange bis dann irgendwie da eine Veränderung eintritt. Und die Defense haben wir ja schon genannt. Also gerade die Zange mit Clowney und Garrett ist stark. Die Interior Line oder halt die Mitte müssen sie noch stopfen. Da waren sie ziemlich schwach gegen den Lauf. Da haben sie, also waren sie eines der schwächsten Teams der letzten Jahre. Aber da sind jetzt auch einige da, die sich um die Plätze streiten. Also, ja. In Verbindung mit einer soliden Offense, wo du eben Star Power auch durch Cooper dazu bekommen hast. Ja, geht da schon einiges, würde ich mal
behaupten. Also ich freue mich sehr auf David Bell, den Rookie. Das ist für mich Jarvis Landry für Arme, weil den haben sie ja verloren. Der war ja jahrelang eigentlich so das Backbone dieses Passing-Games sozusagen, auch für Baker Mayfield, sehr wichtiger Spieler. David Bell, da bin ich sehr gespannt, ja. Bin ich bei dir. David Njoku haben sie verlängert für sehr viel Geld, finde ich überraschend. Auch da bin ich gespannt, ob der endlich mal eine konstante Rolle in der Offense spielen kann, weil der Typ ist halt ein absolutes Monster. Und wir werden sehen. Und Kareem Hunt ist für mich Luxuskutsche. Also wenn du die Ernest Johnson hast, der die XFL-Legende oder was, die Alliance of American Football, ich weiß nicht, der super gespielt hat, als beide teilweise dann ausgefallen sind, die vor ihm stehen, dann brauchst du Kareem Hunt eigentlich nicht. Also wenn das richtige Angebot kommt, bitte, dann gehen sie, Herr Hunt.
Hand und Fuß. Mhm.
Hat das nicht.
Las Vegas ist ein bisschen skeptischer im Vergleich zu den Ravens und zu den Bengals, die schätzen die Browns bei 8,5 Siegen ein. Over oder Under? Was sagt ihr?
Ich sag Under. Also, wenn du eine Sperre im Raum hast für einen eminent wichtigen Spieler, natürlich auch, wenn er auf dem Platz stünde, extrem guten Spieler, vermutlich selbst, obwohl er jetzt, weiß ich nicht, wie lange, anderthalb Jahre nicht mehr auf dem Platz gestanden ist, aber das sind mir zu viele Fragezeichen. Und klar ist die Defense gut, Defense hat Talent, aber die Defense wird ihnen keine Spiele gewinnen, vor allem nicht in der Division alleine. Deswegen und Jacoby Brissett, da weiß ich, was ich bekomme, und das ist nicht besonders viel. Deswegen sage ich Under.
Ich bin gefühlt auch, ich habe jetzt einige positive Sachen hervorgestellt, aber ich bin eigentlich auch bei Under. Sie werden einige gute Spiele sicherlich machen, oder Garrett eben halt auch, um natürlich hier Defensive Player of the Year zu werden, was ja unsere These ist. Der wird auch seine Monster Plays machen, um vielleicht auch mal ein, zwei Spiele zu gewinnen, aber für 9-10 Siege mit den Fragezeichen gerade eben auf Quarterback-Position finde ich es schwierig, da jetzt viel höher zu gehen. Deswegen bin ich für den Moment auch Under.
Für alle, die sich jetzt noch nicht so lange mit der NFL beschäftigen, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, also die Cleveland Browns, die waren wirklich über Jahrzehnte das schlechteste Team der NFL, über die wurde gelacht, da ist jetzt so meiner Meinung nach so ein bisschen die Frage, ob sie sich dadurch, dass von außen alle auf diese Mannschaft einprügeln, weil sie Deshaun Watson für sehr viel Geld geholt haben, ob sie sich jetzt quasi so als gallisches Dorf entwickeln und dadurch vielleicht neue Kräfte entstehen. Die Steelers gibt es auch noch in der AFC North. Die werden, um das schon mal anzuteasen, am schlechtesten eingeschätzt in Las Vegas bei den Buchmachern, was total neu ist für uns, weil die Steelers waren eigentlich immer erfolgreich. Unter Mike Tomlin, den Head Coach, gab es noch nie eine negative Sieg-Niederlage-Bilanz. Und der ist schon eine ganze Weile da. Und deswegen heißt die These jetzt, Steelers ohne Ben Roethlisberger, der bekanntlich in Rente gegangen ist, erstmals unter Tomlin mit negativer Bilanz.
Ich werde nie vergessen, im Schweizer Fernsehen vor gefühlt 20 Jahren gab es mal einen Clip, den hatten wir in der Footballerei auch mal auf Instagram gepostet. Also wenn ihr mal zurück scrollt oder runter scrollt, da um den Zeitpunkt, als klar war, dass Big Ben zurücktritt, als dieser Schweizer Reporter nach Pittsburgh fliegt und dann die Fans fragt, wie man Roethlisberger ausspricht, und it's more like Roethlisberger. Das war schon großer Sport, weil er hat der Vorfahren, der Big Ben, aber jetzt ist er halt in der Schweiz, aber jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt könnte er wieder in die Schweiz ziehen, Kutsche. Ist doch auch schön. Du bist ja Bergfan, oder? Soweit ich weiß. Also du könntest es ihm nachfühlen, wie schön es in der Schweiz ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, was die Offense generell macht, weil das Hauptproblem mit Big Ben war halt tatsächlich, und zwar nicht nur gefühlt, so jeder saß vor dem Fernsehapparat und hat gesagt, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr tief gehen. Das ist alles nur noch kurz, gefühlt 10 Targets pro Spiel auf Najee Harris und alles über 2 Yards, jeder Pass, die Target-Tiefe sozusagen. Genauso war es auch. Er hat auch die kürzeste Zeit, um den Ball loszuwerden, hatte Big Ben. Natürlich Tom Brady, dafür ist er seit Jahrzehnten bekannt, dieser Quick Release, aber er hatte 2,26 Sekunden pro Pass, vor jedem Pass, bis er den Ball dann losgeworden ist. Und das war halt die kürzeste Zeit in der NFL. Wie gesagt, das ist so eine Statistik, die ist gar nicht per se schlecht. Bei Big Ben heißt es einfach nur, du hattest fast immer diese Shotgun-Position, du hast immer Ball bekommen, sofort losgeworden, um halt bloß nicht unter Druck zu geraten. Und einfach auch, weil sie wussten, okay, wir können Play-Action können wir vergessen, weil er kann nicht mehr tief gehen. Und deswegen war alles nur so kurz. Jede Defense wusste das, gegen die sie die Steelers gespielt haben. Und trotzdem hatten sie keinen negativen Rekord. Also das ist schon sehr bemerkenswert, weil sie halt so ausrechenbar eigentlich waren. Und Najee Harris als Running Back natürlich immer das Problem hatte, dass die Box, also die gegnerischen Verteidiger, halt immer so viel Verteidiger wie irgend möglich an die Line of Scrimmage gestellt haben, weil sie wussten, da kommt eh nichts Tiefes. Und dafür haben wir halt dann noch einen Safety hinten drin und die beiden Cornerbacks. Aber ja, ich bin gespannt, was die Offense mit Matt Canada macht. Ob das dann positiver, negativer Rekord wird, sei dahingestellt.
Ich habe mal nachgeguckt, Grille. Zuletzt letzter in ihrer Division waren die Steelers 1999, also im letzten Jahrzehnt, im letzten Jahrhundert, Entschuldigung. Und da hieß die AFC noch nicht mal AFC North, sondern es war noch die AFC Central. Die AFC North gibt's erst seit 2002. Ist das denkbar, dass wir was Historisches erleben und die Steelers das erste Mal, jetzt muss ich wieder rechnen, seit 23 Jahren letzter in ihrer Division werden?
Es ist tatsächlich denkbar und es würde mir ja natürlich dann irgendwie auch wehtun. Ich bin damals mit den Steelers auch irgendwie reingekommen in die NFL, abseits meiner geliebten Packers natürlich. Aber mich hat das schon immer beeindruckt, eben dieser Defense-Football, den werden sie auch weiterhin zeigen. Ne, da haben sie mit TJ Watt und Cam Hayward immer noch eines der besten Defensive-Front-Duos. Aber ja, also das, was Daddy gerade schon angesprochen hat, das konntest du dir offensemäßig in den letzten Jahren nicht anschauen. Und jetzt wird's auch nicht viel besser, weil Mitch Trubisky soll gerade vorne liegen im Quarterback-Rennen zusammen mit Rookie Kenny Pickett und Mason Rudolph. Da, ich wüsste gar nicht, wen ich, also ohne, dass ich jetzt Training nehmen würde, ich wüsste gar nicht, wen ich jetzt da reinwerfen würde, vielleicht eben nicht gleich den Rookie, um den zu verheizen, weil es ist da wirklich schwierig, finde ich, da irgendwie was Positives in der Offense gerade zu finden. Vielleicht zeigen sie es uns auch besser, aber das ist über Jahre immer, immer schwächer geworden und deswegen ist da der letzte Platz vielleicht wirklich mal wieder in Sicht und das ist wirklich eine krasse Zeit und eben auch unter Tomlin seit 2007 im Amt, das sind ja auch jetzt 15 Jahre, wo es niemals eine negative Bilanz gab, da deutet schon einiges darauf hin, dass das vielleicht diesmal wirklich wieder was Geschichtsträchtiges, Negatives aus Steel City wird.
Ihr sollt ja auch ein bisschen was außerhalb des Spielfeldes lernen in diesem Podcast, deswegen an dieser Stelle ein kurzer Exkurs in Sachen Boulevard und Gossip, das habe ich gestern nämlich gelesen. Mason Rudolph, du hast ihn angesprochen, Grille, war ja fast 2 Jahre mit Jeannie Bouchard zusammen, einer Tennisspielerin aus Kanada. Jetzt habe ich gestern erfahren, sie haben sich getrennt.
Verdammt.
Also Mason Rudolph ist wieder Single, er kann sich also voll auf die Steelers konzentrieren. Jeannie Bouchard hat irgendwie einen neuen Typen, irgendwie so einen Sohn von so einem ehemaligen Supermodel. So, vielleicht interessiert das auch nur mich. 7,5, das ist die Quote von Las Vegas für die Steelers. Damit ranken sie Stand jetzt als Letzte in der Division. Over oder Under?
Also das,
ich ja, finde,
bitte, du.
Ja, also ich finde, dass da Las Vegas ziemlich ins Schwarze trifft. Das ist, finde ich, schwierig, ob es jetzt 7 oder 8 werden. Also so in dem Bereich sehe ich sie. Vielleicht werden es 8, vielleicht aber auch eher 7 oder 6. Also das ist wirklich schwierig. Da würde ich jetzt nicht sehr viel Geld verwetten, weil es kann knapp drüber oder drunter gehen. Aber viel drüber geht's auf keinen Fall.
Ja, ich bleib.
Ich bin eher bei Under.
Ich bleib schon wieder Under auch. Mir ist diese Quarterback-Position, und das finde ich bei diesem Team wirklich extrem, wie viel da von einer Position abhängt. Also klar, man sagt, die Offense war zu leicht ausrechenbar, weil Big Ben durch war. Jetzt kann sie eigentlich fast nicht mehr schlechter werden. Aber wenn Mitch Trubisky, und ich meine, der Mann hat ja Talent. Das ist ja, wir tun immer so, als ob diese Scouts und die NFL Front Offices und vor allem das der Bears, als ob da nur Schwachköpfe arbeiten würden. Aber sie haben ja was in ihm gesehen und angeblich war er ja bei den Buffalo Bills im Training natürlich nur, aber da hat er ja anscheinend sehr überzeugt als Backup von Josh Allen letztes Jahr. Ich bin echt gespannt. Und Kenny Pickett, auch hier wird's mich sehr überraschen, weil es ist nicht viel Positives zu lesen aus dem Training Camp momentan. Wenn sich Mike Tomlin da so getäuscht hätte, weil es war der erste Quarterback des Drafts, der einzige in der ersten Runde, und sie hatten ewig lange Zeit, ihn zu evaluieren und sich dann zu entscheiden, um ihn dann an Nummer 20, glaube ich, zu nehmen. Ich sag Under, weil das sind mir zu viele Fragezeichen, aber an sich die Offense Chase Claypool, George Pickens, der Rookie, Diontae Johnson und mein spezieller Freund Pat Freiermuth. Das ist schon stark. Also wenn du da einen anstehenden Quarterback dahinter hast, dann geht da durchaus was, glaube ich. Es ist echt schwierig.
Bei mir schüttelt es sich innerlich immer so ein bisschen, wenn es um einen Quarterback geht, der Pickett heißt. Das ist schon so prädestiniert dafür,
könnt ihr auch dass Pickett er irgendwelche
heißen. Pick Six wirft, finde ich. Und noch ein kurzer Exkurs in den Gossip-Bereich. Mitch Trubisky wird mit Babypower auf jeden Fall in die Saison starten, weil seine Frau und er sind kürzlich das erste Mal Eltern geworden. Wenn ich richtig zugehört habe, euch richtig gelauscht habt, geht ihr so im Großen und Ganzen mit den Buchmachern in Las Vegas. Ihr seht die Browns und die Steelers auf jeden Fall hinter den Ravens und den Bengals. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, wer gewinnt die Division, die AFC North abschließend? Die Bengals oder die Ravens?
Was meinst du, Grille? Was sage ich?
Ja, was du sagst, ist ja logisch. Deswegen sage ich halt dann das Gegenteil. Und zwar, dass Lamar Jackson wieder zu seiner Laufform zurückfindet. Eben nur zweimal in die Endzone gelaufen letztes Jahr. Da geht wieder einiges. Defense eh stark. Deswegen sehe ich die Ravens vor den Bengals. Und du sagst es ja andersrum. Also
korrekt.
Ja. Dann haben wir es doch.
Haben wir es wieder.
Uns interessiert natürlich auch eure Meinung, falls ihr vielleicht doch die Browns oder die Steelers als Division-Sieger auf dem Zettel habt oder ganz klar Team Detti und Bengals seid oder ganz klar Team Grille und Ravens seid. Lasst uns Feedback da. Über die sozialen Medien, ihr findet uns alle bei Twitter und Instagram unter anderem oder ihr schreibt uns zum Beispiel eine Mail an redaktion@footballerei.de. Eure Meinung ist uns auch wichtig. Wir gehen weiter in die nächste Conference und zwar jetzt in die NFC North. Da ganz allgemein, da hatten die Packers die letzten Jahre ein Dauerabo auf den Division-Sieg, sicherlich auch dank Aaron Rodgers. Wir fangen aber mit den Chicago Bears an. Die, einleitend einmal gesagt, sehr schwach eingeschätzt werden und auch unsere These geht in die Richtung, die Bears benchen Justin Fields zur Mitte der Saison. Was sagt ihr dazu?
Du als Bears-Experte, Grille, auf geht's.
Ich steige ein. Ja, also gut. Meine Bears, ne, also das ist natürlich immer eine schöne Geschichte aus Packers Sicht. Wenn es da nicht läuft, dann kann man immer in den Foren gut rumstöbern, da findet man tolle Memes und so geht's ja auch einfach weiter. Wenn man dann irgendwie vor ein paar Wochen erstmal einige Interviews mit Jay Cutler, dem XXX-Quarterback, liest, der ja schon der Heilsbringer gewesen sein sollte und das irgendwie nie aufgebracht hat, der dann jetzt hat irgendwie Justin Fields, der eh schon den ganzen Druck jetzt zu spüren bekommt, die Fans fordern ihn seit längerer Zeit, jetzt kriegen sie ihn. Er soll das ganze Franchise aus der Versenkung holen und Justin Fields sagt dann, ja, das ist einer der besten Quarterbacks, die er je gesehen hat. Der macht es auf jeden Fall top. Dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, das bricht wahrscheinlich wie ein Kartenhaus ziemlich schnell zusammen. Die waren letztes Jahr drei, also wenn man alle Statistiken mit zusammenrechnet, dann waren sie ja das 30. Team, also nur zwei waren schlechter. Es gibt da Baustellen ohne Ende. Aber klar, die Secondary ist aufgebessert worden in der Defense. Gut, da mussten sie ja auch besser werden, wenn man das sich anschaut. Also als da Khalil Mack noch in seiner Hochzeit war, der ist ja jetzt bei den Chargers, da war irgendwie die Defense ja wenigstens eine Konstante. Das ist in den letzten 2-3 Jahren auch, ja, konnte man sich teilweise nicht mehr anschauen. Und jetzt liest man dann noch, dass Linebacker Roquan Smith auch noch einen Trade fordert, weil der wahrscheinlich auch selber sieht, wenn man es hart formulieren will, okay, hiermit reiß ich nichts, jetzt muss ich hier auch noch raus. Ja, da gibt's für mich also wirklich hier Baustellen ohne Ende, habe ich mir aufgeschrieben. Und das finde ich fast mal wieder bestens zusammen. Und wie gesagt, die Fans werden Fields von dem alles verlangen und wenn da nicht alles kommt, dann werden die ziemlich schnell pfeifen und das macht's nur noch schlechter. Also ja.
Ich weiß nicht, ob die
kleine Tirade von mir.
Ja, ich weiß nicht, ob die Fans da so ungeduldig sind mit Justin Fields. Ich bin gespannt. Ich glaube, also es war wirklich eine Belastung für diesen Spieler, unter dem Coaching Staff letztes Jahr als Rookie agieren zu müssen, weil man weiß natürlich nicht, wie Matt Eberfluss, der ja aus der Defense kommt, Defensive Coordinator von den Colts gewesen und vor allem Luke Getsy, den du kennst, der jetzt der neue Offensive Coordinator bei den Bears ist. Man weiß natürlich nicht, welche Rolle Getsy in Green Bay gespielt hat. Matt LaFleur war eigentlich der Playcaller in Green Bay und Nathaniel Hackett war der offizielle Offensive Coordinator. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie viel da der Quarterback-Coach da noch mitreden durfte. Aber schlechter kann es ja nicht werden als unter Matt Nagy. Und von dem her, ich gebe ihm Benefit of the Doubt, ist für diesen talentierten Spieler für mich da entscheidender. Und man muss schon bedenken, 2021 hatten die Bears eine schöne Statistik, fast 39% bei den Pass-Attempts wurden die Pass-Catcher als open oder wide open considered. Also das ist der schlechteste Wert in der ganzen Liga gewesen und bedeutet einfach, die Receiver hatten keinerlei Separation. So. Und das macht's für den jungen Quarterback natürlich wahnsinnig schwer. Ich bin zuversichtlich, wobei das Receiving Core auch nicht besser aussieht dieses Jahr, muss man sagen, auf dem Papier.
Ich hätte da noch mal zwei Nachfragen an euch. Also zum einen, wenn die These lautet, die Bears benchen ihren Quarterback Justin Fields zur Mitte der Saison, ist ja auch die Frage der Alternative. Und wenn man sich das aktuelle Depth Chart anguckt, der Bears, dann lungern da halt Trevor Siemian und Nathan Peterman rum. Also das ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Deswegen Frage 1 an euch, wer soll den denn ersetzen? Also dann müssen die ja noch irgendjemanden holen. Und Frage 2, um vielleicht doch noch mal was Positives zu besprechen, über die Position haben wir noch nicht gesprochen, sind die Running Backs. Da kommen die Bears mit David Montgomery und Khalil Herbert. Das ist zumindest so im Liga-Vergleich aber nochmal ganz in Ordnung, oder?
Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn dann halt Justin Fields seine Athletik und so irgendwie aufs Feld kriegt, dann kann über den Lauf schon einiges gehen. Aber Daddy hat es gerade auch angesprochen, irgendwie musst du ja auch passen. Und wenn dann deine aktuellen Top-Namen Darnell Mooney, Willis Jones und Byron Pringle und EQ St. Brown ist ja von den Packers rüber, aber das ist dein Receiving Core, dann, ja, du musst ja irgendwie auch passen. Du kannst ja nicht nur laufen und das ist wirklich schwach. Also ich habe in den US-Medien einige Male das Stichwort ugly gelesen, auch weil die Offensive Line auch noch Namen verloren hat. Also da wird dann auch einiges an Druck auf Fields kommen, deswegen, also der Druck ist da schon immens und Baustellen komplett.
Hashtag Baustelle ist Grilles Fazit für die Bears. Also ich bin gerade bei der Online natürlich auch gespannt. Da wird wahrscheinlich Braxton Jones Left Tackle spielen, ein Fünftrunden-Rookie. Tevin Jenkins, Second Rounder vom letzten Jahr, ist wahrscheinlich Backup von Riley Reiff auf der rechten Seite als Right Tackle. Also da haben sie halt auch in den letzten Jahren nicht so viel richtig gemacht. Und also der Receiving Core, das sind alles so Fantasy-Zombies. Tajay Sharp, Dante Pettis, N'Keal Harry, das ist alles gescheiterte Existenzen. Naja, also einer von denen oder zwei müssen da wirklich einen Riesensprung machen. Aber Darnell Mooney hatte letztes Jahr über 1.000 Yards. War mir auch nicht bewusst, dass es wirklich über 1.000 waren. Und Cole Kmet ist für mich so der Breakout-Titan dieses Jahr, weil ich glaube, dass allein mangels Alternativen für Justin Fields, irgendwo muss er ja hinwerfen. Und Jimmy Graham ist nicht mehr da, immerhin.
Ihr werdet mich jetzt hassen, aber ich lasse ihn trotzdem fallen. Was ist das Lieblingsessen von Kyle Kmet?
Cole. Jetzt kommt. Cole Kmet. Ne, ich weiß es Cole nicht. Kmet. Kutsche, sag's mir.
Die Kmettbrötchen.
Ich dachte,
so auf Trevor Siemian und E-Beams, der Petermann, seid ihr irgendwie nicht eingegangen. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Las Vegas rankt die Bears mit 6,5. Frage 1, over oder under? Frage 2, seht ihr die Bears zumindest im Top-5-Kreis der Bewerber des First-Overall-Picks im nächsten NFL-Draft, also gehören die Bears für euch zu den potenziell 5 schlechtesten Mannschaften in der kommenden NFL-Saison?
Also was soll ich jetzt noch sagen? Natürlich, ich bin under und ja.
Ich bin auch under und ja. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf die Defense, weil Kyler Gordon, der Cornerback, den hätte ich gerne in Seattle gesehen. Und Safety Jaquan Brisker, zwei hohe Draftpicks, ich glaube, ihre ersten beiden dieses Jahr. Und wenn Roquan Smith sich's doch nochmal anders überlegt, dann ist die Defense auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Immerhin das. Aber ich bin under.
Gut. Wir gehen alphabetisch weiter und sind nach C bei D. Das sind die Detroit Lions, auch so ein absolutes Traditionsteam aus der NFL, aber auch so ein absolut traditionsreiches, erfolgloses Franchise, die aber in der vergangenen Saison irgendwie zumindest so ein bisschen so eine Feel-Good-Story waren, haben nach fast genau einem Jahr mal wieder einen Sieg in der NFL gefeiert. Das hat gefühlt irgendwie jeden gefreut, der sich für die NFL interessiert. Und in die Richtung geht auch unsere These. Die Lions machen Spaß, aber schießen sich doch wieder selbst ins Knie.
Huh.
Meinungen dazu.
Ey, Grille, hast du jetzt, oder sag mir mal, wo man, außer auf dem Game Pass wahrscheinlich, aber wo kann man denn noch hier Hard Knocks mit den Lions sehen? Da gab es ja schon die ersten Ausschnitte und Snippets hier mit Good. Aiden Hutchinson, der Billie Jean von Michael Jackson singt.
Genau. Sensationell übrigens. Genau, das soll ja eins der besten Hard Knocks Momente aller Zeiten sein, aber ich weiß jetzt auch nicht. Also ich bin absoluter Game Pass User seit, ja, ich kann es gar nicht sagen, seit langer Zeit. Deswegen.
Das Gründungsjahr vom ersten FC Nürnberg, da hast du schon Game Pass gehabt.
Deswegen kann ich jetzt die Frage gar nicht beantworten, wo es noch kommt. Ich bin da immer auf dem Game Pass unterwegs, über Handy, über Fernseher, über alles.
Na, es ist ja eine HBO-Serie und die das ist genau. Natürlich Pay, wie sagt man, ein Pay-Per-View. Und die werden ihren Content natürlich nicht gleich verteilen, for free überall.
Also nee.
Vielleicht auf YouTube zumindest.
Aber irgendwann läuft es bei ProSieben Max bestimmt wieder, also, wenn man noch ein bisschen Geduld hat.
So war es, das hat dann wenn gedauert und normalerweise ist es ja so, dass HBO bei uns bei Sky läuft, aber da habe ich Hard Knocks eben auch noch nicht gesehen, also das ist irgendwie ein anderer Vertrag, offenbar.
Mach doch mal was Sky. Ja.
Gut, können wir zurück zum Thema kommen und sportlich über die Lions sprechen?
Wenn es sein muss.
Auf jeden Fall, also die These sagt's ja schon, ich finde in den letzten Jahren oder auch unter Stafford, du konntest die Lions, auch wenn die natürlich immer von der Bilanz her ziemlich schwach waren, aber du konntest die Lions unter Stafford, der jetzt zu den Rams ist und den Super Bowl gegangen ist und jetzt zum zweiten Jahr nicht mehr bei den Lions ist, aber da konntest du es schon immer anschauen und auch letztes Jahr, auch wenn es mit Jared Goff, der natürlich seine Schwachstellen hat, war das wirklich in vielen Spielen ansehbar. Die sind mit 0-8 gestartet und haben aber da echt knappe Dinge verloren und haben am Ende dann 3 von den letzten 6 Spielen gewonnen, unter anderem 2 gegen zwei Playoff-Teams gewonnen. Und da machen sie irgendwie, finde ich, halt das Gegenteil zu den Bears. Also die probieren da einiges und haben dann halt eben das geschafft. Vielleicht passiert es ja bei den Bears auch, aber da haben sie, obwohl der Roster gerade in der Offense auch ziemlich schwach war letztes Jahr, da haben sie irgendwie ihre Waffen gefunden, allen voran natürlich Amon-Ra St. Brown, der sich da echt etabliert hat und zusammen mit Goff da eine gute Symbiose abgegeben hat. Deswegen war das schon durchaus, also die These hier wird, macht Spaß, das kann ich mir schon dieses Jahr auch wieder vorstellen, wenn sie daran anknüpfen, so ähnlich wie die Dolphins auch mal im Trickplay gleich am Anfang versuchen und so. Da können sie sich schon weiterentwickeln. Jetzt natürlich nicht gleich zum großen Wurf ausholen, aber besser als letztes Jahr sehe ich sie auf jeden Fall.
Ich wollte noch kurz bei Amon-Ra St. Brown einhaken. Da hatten wir gestern im Lockerroom in unserem Footballerei-Podcast zum Thema Fantasy-Football, da hatten wir drüber gesprochen auch. Also Amon-Ra St. Brown, ob jetzt Deutscher oder nicht, oder Halbdeutscher, oder total sympathischer Auftritt im aktuellen Sportstudio und so weiter. Also er ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, finde ich. Aber was der da abgerissen hat, ab Woche 13, ich gehe es mal kurz durch, Woche 13, 10 Catches, 86 Yards, Woche 14, 8 für 73, 8 für 90, Woche 15, 9 für 91, 16, 8 für 111 in Woche 17 und 8 für 109 in Woche 18. Also, und in den letzten 4 Spielen jeweils ein Touchdown. Also, das ist schon für einen Rookie extrem gut. Ich weiß nicht, ob es historisch gut ist und hängt natürlich damit zusammen, dass die DeAndre Swift Woche 13 bis 16 verpasst hat, verletzungsbedingt, der halt auch gerade dann im Slot teilweise eingesetzt wird und die kurzen Dinger von Goff fängt. Und TJ Hockenson war auch verletzt von Woche 14 bis 18. Jetzt haben sie Jameson Williams, wann auch immer der bei 100% ist, als Rookie. Sehr spannend, den dann zu beobachten. Und DJ Chark, also haben jetzt 2 klassische Outside-Receiver, die sie so in der Qualität letztes Jahr halt nicht hatten. Also ich bin auf die Offense sehr gespannt und freue mich drauf. Defense ist halt wieder Fragezeichen. Ob Aiden Hutchinson da reicht, weiß ich nicht. Aber zur These, dass sie Spaß machen, der kann ich, glaube ich, auf jeden Fall zustimmen.
Ja, und in der Defense haben sie mit Romeo Okwara und Cornerback Jeff Okuda.
Ja, wenn das mal endlich mal zeigt, ja, zumindest.
Wenn das, ja genau, ich habe es auch gelesen, dass er natürlich große Stücke da jetzt auf ihn setzen, dass er das mal hier zeigt, was er natürlich als Talent oder als Qualität in sich trägt. Aber wenn das passt, dann ist das nicht so schlecht und eben die Offense, da ist jetzt wieder mehr da und nochmal auch, dann gehe ich auch nochmal zurück zu St. Brown, eben gerade am Ende der Saison, wo klar war, okay, Goff kann nur zu ihm werfen, hat ja auch St. Brown ständig die besten Gegenspieler gehabt und hat sich da trotzdem befreit und dann eben seine 100-Yard-Spiele und Touchdowns da die ganze Zeit gefangen. Also das ist schon echt beeindruckend gewesen, unabhängig eben von, dass er halb Deutscher ist, muss man da schon sagen, das waren schon gute Erkenntnisse, auf die er sich eben aufbauen lässt. Also da ist irgendwie vom Gefühl her mehr Positivität da als bei den Bears.
Kannst du nur noch aber mal um jetzt nochmal konkret zurück auf diese These zu kommen, sie machen Spaß und schießen sich doch wieder selbst ins Knie. Das ist ja daran erinnert, dass die Lions ja jetzt kein absolutes Fallobst waren letzte Saison. Also sie haben ja durchaus auch schon mal vorher an ein, zwei Siegen geschnuppert, haben es dann aber irgendwie geschafft, dieses Spiel doch wieder zu verlieren. Also meint ihr, die Lions haben sich so weiterentwickelt, dass sie, wenn sie auf der Siegerstraße sind, dann auch tatsächlich den Sack zumachen? Oder wird das so tragisch gefühlt weitergehen?
Das ist halt das alte Lions-Problem, was irgendwie auch unter Stafford schon da war. Also gerade letztes Jahr, du hast es ja angedeutet, 6 der 13 Niederlagen waren nur One-Score-Losses, aber die gab's unter Stafford auch, wo man immer gedacht hat, ja, bring doch mal einen Sieg zu Ende quasi mit 7 Punkten Vorsprung oder so. Aber dann haben sie wieder was kassiert und Stafford ist ja auch bekannt für Aufholjagden, von denen er auch viele geschafft hat, weil er natürlich der bessere Quarterback als Goff ist, aber auch viele, viele Spiele unter Stafford sind schon immer kurz vor knapp verloren gegangen, weil sie irgendwie diese DNA nicht haben, Spiele zu Ende zu bringen. Das, denke ich, sammelst du nicht in einem Jahr auf, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da wieder knapp, dass es Spaß macht und knapp halt in die Hose geht an vielen Stellen.
Gut, Daddy, 6,5 ist die Quote in Las Vegas, genauso wie für die Bears. Over oder Under?
Ich sag Under, schon wieder. Ich bin halt echt pessimistisch anscheinend, aber es könnten 6 Siege könnten es schon werden und das wären dann doppelt so viele wie letztes Jahr. Ich glaube, es ist auch gar nicht entscheidend, ob dieses Team sich dann vielleicht doch wieder selber ins Knie schießt, das eine oder andere Mal. Ich glaube, solange du eine Weiterentwicklung siehst und gerade die Offense, werden sie dann nächstes Jahr natürlich vor der großen Frage stehen, machen wir jetzt weiter mit Jared Goff oder draften wir uns jetzt einen Franchise-QB, weil so viel fehlt dann nämlich nicht mehr. Die O-Line ist ja sowieso eine der besseren. Und solange sie sich weiterentwickeln, wird es dann ein gutes Jahr für die Detroit Lions sein. Aber ich bleib drunter, aber nicht so viel.
Also ich gehe an der Stelle, ich sehe es ja auch klar, weit, weit verbessert, mehr als 3, aber ich bin auch über Daddy, ich sag mal, ich gehe over und bin bei 7.
Bears, over oder under Lions in der Abschlusstabelle der NFC North?
Also für mich auf jeden Fall über den Bears. Und zwar mit 2-3 Siegen mehr auf jeden Fall.
Ich sehe sie beide gleich und gegeneinander spielen sie 2 unentschieden.
Okay, Remo, super. Gut, wir kommen zu Grilles Team, den Green Bay Packers. Ich möchte an dieser Stelle sagen, also natürlich haben wir uns ein bisschen thematisch abgestimmt. Ich hätte auch hier an dieser Stelle es gern ein bisschen Boulevardesque gehabt, Gott, weil ja. Aaron Rodgers wie von Sinnen verdreht seine neue Freundin ihm den Kopf. Die anderen beiden meinten, nee, das können wir nicht machen. Aber
wir wollen
vielleicht
das
habt ihr
nicht.
Das ja mitbekommen. Der hat irgendwie... Der hat irgendwie eine neue Freundin, Olle Rodgers, und ist da jetzt sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sehr, wie nennt man denn das?
In anderen Sphären unterwegs.
Wer ist das denn überhaupt?
Ja, genau, das trifft es ganz gut. Er ist irgendwie in anderen Sphären unterwegs, sehr meditativ gefühlt auch. Wir bleiben aber beim Sportlichen. Wir sind hier ja ein hochseriöser Podcast. Deswegen lautet die These bei den Green Bay Packers, Aaron Rodgers wird zum dritten Mal in Folge MVP und beschert 2 Wide Receivern 10+ Touchdowns. Daddy.
Ich lass gern Grille den Vortritt hier an dieser Stelle. Ich würde nur wissen, wie die Freunde, wer das ist. Ich habe da noch nichts mitbekommen. Also ich bin auf anderen Seiten unterwegs als Kutsche anscheinend.
Also ich habe natürlich mich schon auf die Suche begeben und das Lustige ist, es passt irgendwie zu Rodgers Selbstfindungstrick, den er auch ohne die Freundin schon davor eingeschlagen hat mit irgendwelchen Pilzen und amazonischen Getränken und was weiß ich, was er da alles abgezogen hat und auch im Podcast verraten hat. Aber ich habe nur rausbekommen, dass die Blue of Earth heißt und irgendwie nach Namen gesucht. Ich habe dann auch nichts gefunden. Also vielleicht gibt's die auch gar nicht. Vielleicht ist die auch in seinem Mind entstanden und er hat den Instagram-Kanal erfunden. Also das ist schon alles sehr... Ja, keine Ahnung.
Nebulös.
Schamanisch und keine Ahnung, da geht schon einiges ab. Aber ich habe hier ganz klar für mich daraus gezogen das Positive, und das hat er auch eben in den Podcasts auch unterstrichen, dass er seit 2-3 Jahren wieder die Liebe, die ihm irgendwie davor verloren gegangen ist zum Football, wiedergefunden hat. Und das, finde ich, sieht man in den letzten 2-3 Jahren. Davor war es echt so, dass er, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast hier angesprochen, viele Spiele alleine gewinnen musste, alles auf seinen Schultern war, Verletzungen dazugekommen sind. Und jetzt ist er echt seit langer Zeit gesund, wo ich ja echt immer am Anfang Angst hatte, gerade wenn es gegen die Vikings und so ging. Das hat er jetzt geschafft, also sein Körper hält trotz höheren Alters da top mit. 2-mal in Folge MVP geworden und ein Top-Verständnis mit Matt LaFleur, die man ja immer mal wieder hier bei Trainingsausschnitten und so zusammen umarmen sieht. Also Freundin abseits des Feldes hin oder her, aber die Liebe zum Football, die hat er irgendwie echt gefunden und sich da irgendwie nochmal, ja, zu einem Top-Top-Top-Quarterback aufgeschwungen.
Zu einem Tip-Top-Quarterback
wahrscheinlich. Zu einem Tip-Top-Quarterback.
Ich bin da gespannt.
Oder, was meinst du?
Naja, also es ist halt Matt LaFleur jetzt in der 4. Saison und das erste Mal aber halt er und Rodgers ohne Nathaniel Hackett. Also da bin ich gespannt, welche Rolle der da gespielt hat. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass Rodgers da großartig, das war jetzt ein dritter Frühling unter LaFleur, aber Rodgers wäre schon in der Lage, das alleine einigermaßen zu tragen, das weißt du ja selbst.
Das muss man, glaube ich, einmal kurz erklären. Daddy Nathaniel Hackett war lange der Offensive Coordinator der Packers und ist jetzt Head Coach der Broncos.
Ja. Und von dem her, also ja, also besser als Rodgers kann man kaum spielen. Die Frage nach dem Receiving Core ohne Davante Adams haben wir uns ja auch schon an dieser Stelle vor ein paar Wochen gestellt, wie das aussehen wird. Ich bin auf Romeo Dubs, das habe ich auch im Lockerroom gestern gesagt, sehr gespannt. Da kommt sehr viel Hype. Wie schätzt du das ein in der Packers-Bubble? Also der scheint mir weiter zu sein als Christian Watson momentan.
Genau, also ich sehe, also von Watson habe ich auch schon ein bisschen was Positives auch gelesen, aber Romeo Dubs ist da deutlich weiter vorne und ich kann da schon sehen, dass er abseits seiner erfahrenen Leute wie Randall Cobb und dem dazugewonnenen Sammy Watkins, der natürlich da irgendwie die beiden, die sicheren Anspielstationen bieten können. Vielleicht wächst da Romeo Dubs ja relativ schnell rein. Auch dafür ist Rodgers bekannt. Das war damals bei Jordy Nelson so. Und auch bei Davante Adams, der ist ja auch gekommen als, ja, eher unbeschriebenes oder unsicheres Blatt, hat viel gedroppt immer davor. Und ja, da war es noch nicht klar, ob der dann so zu diesem Packers All-Star-Receiver wird, den ihn dann ja natürlich auch Rodgers gemacht hat. Das Vertrauen ist immer mehr gewachsen zwischen den beiden. Und es war in den letzten Jahren, ja, alles on fire. Und deswegen denke ich, ist Rodgers da, der wird schon seine Jungs gut kennen und wird ja eben vielleicht in Dubs den Nachfolger von so einem Mann wie Davante Adams schon finden. Und wenn es irgendwie ein Quarterback schaffen kann, den Receiver von unsicher auf top zu heben, vielleicht auch mit einem halben Jahr Verzögerung oder so, dann ist es ja A-Rod.
Also. Ich will dann nochmal nachbohren. Irgendwie in meinen Ohren klingt das fast ein bisschen zu positiv, dass die Packers auf der Position der Wide Receiver jetzt nicht ideal aufgestellt sind. Das zieht sich ja schon über Jahre. Jetzt ist aber Davante Adams auch noch weg. Ja, die Namen, die ihr genannt habt, das kann funktionieren. Ja, es ist Aaron Rodgers und ja, natürlich werden die Packers wahrscheinlich wieder in die Playoffs kommen. Aber die Frage ist doch jetzt, Grille, ein Ring hat er bisher. Olle Rodgers scheitert regelmäßig, traditionell, wenn es drauf ankommt, kurz vor knapp im Super Bowl. Jetzt hat er aber nochmal seinen Vertrag verlängert über Jahre für wahnsinnig viel Geld. Also kommt da jetzt was? Ist das jetzt das Aaron Rodgers-Jahr?
Wenn es um die Frage geht, die ich sage ja seit, keine Ahnung, seit 2011, also seit jetzt 11 Jahren, sage ich, ja, jetzt ist das Jahr, wo er seinen zweiten Ring holt. Das ist natürlich das, an dem er sich immer dieser Albtraum, der ihn dann immer wieder einfängt. Und das ist natürlich, da habe ich auch schon mehrmals betont, natürlich hätte ich mir gewünscht, oder vielleicht kommt er hier noch, oder Beckham noch dazu, dass da irgendwie im Receiving Corps natürlich noch eine Waffe dazukommt. Ich hätte mir immer Julio Jones gewünscht, aber Rodgers hat ja was anderes zu tun, abseits des Feldes. Da hätte ich mir eher mal gewünscht, dass er vielleicht den Julio anruft, wie es Tom Brady dann gemacht hat. Ja. Das ist halt leider nicht passiert und das ist dann eben auch wieder die Frage. Ich sehe sie halt auch, natürlich gehen die wieder weit, wenn da keine schwerwiegenden Verletzungen passieren, aber dann in den Playoffs hast du halt nur ein Spiel und dann kommt es halt eben drauf an, dass du dann vielleicht hier ein, zwei Stars hast. Und selbst mit Davante Adams hat er seinen zweiten Ring eben noch nicht, ja, sich holen können. Und das ist natürlich seit 11 Jahren das Thema.
Was natürlich Stand jetzt Fakt ist, vermeintlich ist halt, dass Alan Lazar der Nummer 1 Receiver ist und der hat halt in seiner Karriere noch nie mehr als 40 Pässe gefangen oder mehr als 515 Yards in einer Saison gehabt. Also das ist schon, egal ob ihn Rodgers schätzt und lobt und öffentlich Lob preist geradezu, genauso wie Romeo Dubs, den hat Rodgers ja auch erwähnt, was ja ungewöhnlich ist für den Rookie Receiver aus Rodgers Mund, aber das ist schon alles sehr dünn, da gebe ich Kutsche schon recht. Und meine Theorie war ja ein bisschen, dass Sammy Watkins unter Rodgers dann vielleicht doch noch mal ein konstant gutes Jahr hat, weil die Fähigkeiten hat er ja. Und vielleicht ist er mal nicht verletzt in Wisconsin. Vielleicht tut ihm ja das Klima da gut. Vielleicht ist ja Kälte gut für Sammy Watkins. Aber wir werden es erleben. Aber es ist klar, die O-Line ist für mich noch ein Fragezeichen. Also Jenkins auf PUP und vor allem David Bakhtiari auf PUP. Also ob der noch mal jemals wiederkommt, bin ich mir nicht sicher.
Bakhtiari ist auch wirklich ein Fragezeichen, weil wenn er fit ist, natürlich top, dann kann auch Elgton Jenkins auf seine Top-Position als Right Tackle. Wenn nicht, muss Elgton Jenkins, der ja alles da spielen kann, der springt dann halt wie seit Jahren immer auf die Position, wo gerade jemand verletzt ist. Das ist natürlich immer eine kleine Baustelle, aber das kriegt man mit Aaron Rodgers schon hin. Und was wir auch noch nicht angesprochen haben, ist natürlich die Defense. Also da erinnere ich mich ja auch an die letzten Jahre mit Dom Capers, als wir da immer alle geschimpft haben. Das ist seit Jahren immer besser geworden und ist jetzt hier eine der absolut am besten geloadeten Defenses.
Da spricht der Edelfan. Over Under aus Las Vegas. Das können wir, glaube ich, kurz halten an dieser Stelle, dass der Division-Sieg wieder nur über die Packers geht, dass sie da natürlich wieder ein gewichtiges Wort mitreden werden. Das ist klar. Gerankt sind sie bei den Buchmachern mit 10,5. Over oder
Under. Das ist ja höchst pessimistisch, aber okay. Ich bin over, aber nicht viel. Also 13 Siege werden sie nicht haben dieses Jahr, glaube ich. Und ich gebe dir aber bezüglich der Defense, ob jetzt Edelfan, Grille oder nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist für mich eine Top-3-Defense in der Liga. Deswegen, allein das ist schon ein Garant, dass sie die Division wieder, glaube ich, souverän gewinnen. Vielleicht mit 11 oder 12 Siegen. Wäre schon mal ein Rückschritt zum letzten Jahr. Ohne Davante Adams. Aber trotzdem noch sehr gut, würde ich sagen.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht zum vierten Mal in Folge 13 werden und der ausgebaute Rekord, aber 12, also mindestens.
Was hat denn Fürth jetzt wieder damit zu tun? Gar nichts.
Wieso? Wieso
zum vierten. Zum vierten.
Sehr gut, Detti. Sehr gut, Detti. Das steckt an. Schon, das gell? Gefällt
das mir. War jetzt ein Frankenscherz.
Ich habe auch den nächsten Wortwitz. Komm, wir kommen noch zu einem Team. Wahrscheinlich so das einzige Team gefühlt, was den Packers in der kommenden NFL Regular Season Konkurrenz machen kann. Die Minnesota Vikings. Da ist jetzt, Achtung, jetzt kommt er, ein Zimmer frei. Genau, Mike Zimmer, langjähriger Head Coach der Vikings, ist nicht mehr da. Stattdessen ist es jetzt Kevin O'Connell. Und in die Richtung geht auch unsere These der Vikings. Und zwar mit O'Connell Funks Gedankenstrich Kirk Cousins, you like that, mit 40 plus, jetzt haltet euch fest, 40 plus Touchdown-Pässen. So.
Ich habe mit dieser These
bitte nehmen Sie dazu
nichts
Stellung.
Zu tun. Das ist, hier kommt aus Frankenhausen.
Aus Fürth.
Der hat gesagt 40 Stück. Bitte, erklär's mir. Ich bin gespannt.
Naja, wir haben natürlich, also Cousins natürlich, der hat auch irgendwie immer seine negativen Dinge, aber wenn man sich das mal nüchtern anschaut, dann liefert er schon über die Jahre immer auch ab. Und im Gegensatz zu Rodgers hat er halt mit Justin Jefferson und Adam Thielen, also ich würde nur einen halben davon nach Green Bay gern haben oder lotsen, aber da hat er zwei der absolut besten Receiver in seiner Truppe. Also das sind absolute Granaten und dann Cousins eben ein solider Passer, der ja auch in den letzten Jahren auch mal das abgelegt hat, gegen große Mannschaften auch mal Siege einzufahren. Das war ja seine Primetime-Fluch, den er lang hatte. Da sehe ich eben schon, dass dann unter Kevin O'Connell, der da eben auch ein wenig das Mind dafür hat oder das irgendwie auch ein wenig frischer gestalten will als der vielleicht ein wenig eingefahrenere Mike Zimmer, dem ja auch seine Qualitäten immer mehr abhanden gekommen sind. Der war ja immer ein Garant für eine gute Vikings-Defense, dass es dann eben den Packers immer schwierig gemacht hat. Aber das ist in den letzten Jahren unter Zimmer auch noch immer schwächer geworden. Deswegen war da schon mal ein Zeitenwechsel oder ein wenig Frischfutter quasi auf der Headcoach-Position schon mal notwendig. Und ich sehe da schon, eben wie Skutsche schon angedeutet hat, die als größten Konkurrenten innerhalb der NFC North.
Also ich bin gar nicht so weit weg von dir mit diesen 40 plus, weil, also die Idee war jetzt nicht meine, aber ich kann dir eigentlich, also ich könnte fast zustimmen, wenn ich es mir genau überlege. Also es muss halt Kevin O'Connell, weiß natürlich kein Mensch, ob der funktioniert oder nicht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er aber dieses Rams-System, der hat ja unter Sean McVay die letzten 2 Jahre gearbeitet als Offensive Coordinator, und wenn du davon ausgehst, dass das implementiert wird in dieser Vikings-Offense mit Kirk Cousins, dann kann das schon zumindest sehr kreativ aussehen. Und gerade was Play-Action betrifft, was Screen-Pässe betrifft, was Motion vor dem Snap, also ein bisschen so dieses, es auch dem Quarterback leichter zu machen. Weil wenn eine Play-Action funktioniert, dann hat der Quarterback, und einen Arm hat er ja, das bezweifelt ja kein Mensch, und gute Receiver hat er auch. Also dann ist ja durchaus was möglich, und das traue ich Cousins schon zu. Ich habe bei Cousins, ich habe ihn eigentlich immer positiver gesehen als die meisten. Es war halt immer die Frage, ist er das Geld wert? Aber mittlerweile ist er fast ein armer Schlucker im Vergleich zu den anderen, die da nach ihm die Verträge unterschrieben haben. Aber KJ Osborne, Justin Jefferson, Adam Thielen, das alleine ist schon sehr gut, glaube ich, weil wenn sie es so machen wie die Rams, dann werden sie halt sehr oft mit 3 Receivern spielen. Und dann hast du mit, also 11 Personnel, und dann hast du mit Irv Smith, der, glaube ich, auch ein sehr guter junger Tight End ist, auch noch eine Waffe. Und über Dalvin Cook brauchen wir nicht sprechen. Also ich 40 weiß ich nicht, bei 35 gehe ich natürlich mit, aber bei 40, ich sag ja, komm, ich ziehe mir einen lila Hut auf und gehe mit.
Ja, es kommt ja da auch noch dazu, also auch die Defense ist ja, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Darius Smith auf Edge verletzungsfrei bleibt, dann ist auf der anderen Seite Daniel Hunter, auch da sind sie stark besetzt und könnten da eben nach 2 Jahren, also Vikings 2 Jahre ohne Playoffs jetzt gewesen, auch da über die verbesserte Defense im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo es dann eben daran auch gescheitert ist, dass sie in die Playoffs kommen, das lag nicht unbedingt eben an Cousins. Da sehe ich sie eben halt schon richtig stark. Und Dalvin Cook hast ja angedeutet, gerade da mit dem neuen Schema, wenn es so Rams-mäßig wird, dann kannst du da Cousins ständig Anspielstationen geben, weil Dalvin Cook kann ja auch als Catcher auftreten.
Ja. Also, wir sind zuversichtlich.
Da ist schon einiges.
Kutsche, du?
Ja, auf jeden Fall.
Na, ich habe auch an dieser Stelle nochmal nachgeguckt. Das hat mich persönlich überrascht. Das hatte ich gar nicht so abgespeichert. Aber es ist gar nicht so lange her, dass die Minnesota Vikings die NFC North gewonnen haben. Nämlich zuletzt 2017 und davor 2015. Gefühlt haben die Packers irgendwie öfter gewonnen. Frage ist, kann ihnen dieses Kunststück aus 2017 und 2015 auch 2022 gelingen? Oder kommen sie noch nicht ran an die Packers?
Also ganz rankommen sie natürlich nicht. Also
natürlich
auch,
nicht.
Aber auch jetzt ohne Fanbrille eben, da ist halt gerade in der Defense bei den Packers schon viel mehr passiert in den letzten Jahren und hat sich aufgebaut. Das geht halt bei den Vikings erst wieder los. Aber in der Offense oder alleine des Receiving Core, da können schon sein, dass am Ende vielleicht wirklich dann halt deutlich mehr Touchdown-Pässe für Cousins abspringen als für Rodgers.
Ja, Defense haben sie, glaube ich, da gehe ich mit. Ich glaube, nächstes Jahr wären sie dann soweit. Da hast du dann das 2. Jahr vermutlich unter Kevin O'Connell. Das ist ein System, gerade wenn du das komplett umstellst, wenn wir davon ausgehen, dass sie die Rams-Geschichte da einführen wollen, muss sich auch entwickeln, wenn es die Spieler vorher nicht gekannt haben. Und im 2. Jahr hast du dann Spieler wie Andrew Booth, Second Rounder, Louis Sein, First Round Pick auf Safety, Brian Asamoah, vermutlich der Neffe, Kutsche.
Von Gerald, Gerald. Das ist der
Also die werden nicht schlechter werden, glaube ich, die nächsten Jahre. Und auch hier wird sich dann irgendwann die Frage stellen, gehen wir weiter mit Kirk Cousins oder stellen wir da auch nochmal um? Aber Cousins ist jetzt nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Deswegen, nee. Ich gebe ihnen eine gute Saison, aber an die Packers werden sie nicht rankommen.
Ihr habt ja gesagt, die Packers werden 11, maximal 12 Siege eurer Meinung nach einfahren. Die Vikings werden in Las Vegas gerankt mit 9,5. Zur Erinnerung, die Packers waren bei 10,5. Also 9,5 Vikings over oder under?
Ich bin an der Stelle bei over. Also ich sehe es schon zweistellig 10 und vielleicht sogar 11 traue ich ihnen schon zu.
Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit, neuer Coaching-Staff, da bin ich erstmal immer positiv gestimmt. Und enttäuschen können sie mich dann immer noch.
Na, das wäre ja was. Vielleicht erleben wir dann in den Playoffs auch wieder so ein legendäres Spiel wie damals gegen die Saints, wo Verteidiger unter Pässen durchtauchen und dann doch noch irgendwas passiert.
Ja, aber Stefan Dix ist jetzt ein Biddle. Der ist nicht mehr da, leider.
Gut, also legt euch noch einmal konkret fest, damit wir euch das dann um die Ohren hauen können in ein paar Wochen. Packers an 1, Vikings an 2. Geht ihr damit?
Genau, und dann die Lions und dann natürlich ein bisschen abgeschlagen in meinem Kopf die Chicago Bears.
Ja, ich gut. Auch hier an dieser Stelle seid ihr herzlich eingeladen, uns eure Einschätzung, uns euer Feedback zu den Predictions zu geben. Wir stehen auf Feedback, Daddy. In 2 Wochen gibt es die nächste Ausgabe von Icing the Kicker. Um welche Division wird es dann gehen?
Uns fehlt nur noch der Westen. Und das wird bestimmt auch interessant.
Ohne dich, das habe ich richtig verstanden.
Ja, ich werde nach Dänemark fliehen. Ich habe es so verkauft, dass ich über Seattle lieber gar nicht sprechen möchte, aber da ihr vorher schon die Polizeisirenen gehört habt, wisst ihr, dass da vielleicht noch andere Gründe dahinter stecken. Ich werde an der Nordsee sitzen und mir das dann anhören, was ihr da schlimme Sachen über die Seahawks erzählt.
Wir halten es mit den Pet Shop Boys Go West und ich vermute mal, dass wir dann Daniel aus der Footballerei einspannen, der ja bekanntlich großer Chiefs-Fan ist. Wer vom Kicker dabei ist, das werdet ihr auch noch auswürfeln.
Nee, das steht natürlich fest. André, unser 49ers-Freund, wird dabei sein.
Ach, guck mal. Ja, guck mal. André, Daniel, Kutsche und vielleicht noch Schuan oder Max. Das wird die nächste Ausgabe von Icing the Kicker sein, die am heutigen Donnerstag in 2 Wochen rauskommt. Und an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, wir nähern uns mit großen Schritten der neuen Saison und ab September wird es Icing the Kicker wieder wöchentlich geben. Dann schauen wir nämlich auf die für uns spannendsten Duelle des dann folgenden Wochenendes und werden euch unsere Einschätzung geben, auf wen ihr achten solltet, wer unserer Meinung nach die Nase vorn hat, was die Key-Duelle sind und so weiter. Da könnt ihr euch drauf freuen. Falls ihr Icing the Kicker, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber noch nicht abonniert habt, dann wäre genau jetzt eure Chance dazu, oder? Follow ist Pflicht, Grille.
Absolut. Follow und kommentieren und natürlich 5 Sterne. auch gern 4,5 natürlich. Wenn hier irgendwas nicht passt, Kritik ist auch willkommen. Aber wir machen das doch ganz gut, würde ich mal sagen.
Und gern auch Feedback aus Fürth. Das würde mich ganz besonders interessieren.
FF. Noch besser wird FFF. Feedback für Fürth. Ja, können wir gucken. An dieser Stelle auch noch einmal sei gesagt, Footballerei, da werdet ihr genau wie in der letzten Saison jeden Tag frischen Content aus der NFL bekommen in Form von Podcasts. Wie sieht es aus beim Kicker, Grille? Können wir uns da schon auf was Besonderes freuen, wie ihr die neue NFL-Saison außer mit Icing the Kicker begleiten wollt?
Also wir haben natürlich abseits der normalen Berichterstattung, wo es immer mal Artikel gibt, das war natürlich in den letzten Monaten ruhiger, jetzt wird es dann auch wieder anlaufen und da immer mehr dazu geben und natürlich auch ein großes Vorschaupaket mit vielen Slideshows, auch so nette Fun Facts werde ich noch machen. Also da ist auf jeden Fall auf kicker.de unter dem Ressort Football einiges zu finden, unter anderem auch zur EFL.
ELF.
ELF, sorry.
Macht ja nichts. 11 Freunde müsst ihr sein, so kann man sich das merken. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, ladet euch die Kicker-App runter. Absolute Empfehlung, ich habe es schon lange gemacht.
Ja, selbstverständlich. Ich bin auch mit meinem Kicker-Manager Interactive-Team mit 107 Punkten in die Saison gestartet, Grille, was sagst? Schon nicht schlecht.
Ja, das ist wirklich nicht schlecht.
Ich habe kurz vor Kickoff, im Füllkrug habe ich noch eingewechselt für den Wind, für den Wolfsburger, das war natürlich ein starker Move. Und
hast du Tim Lemperle?
Nein, den habe ich nicht, weil ich drafte nicht mit Fanbrille auf. Das ist ein großer Fehler, der aufgemacht ist. Deswegen habe ich keinen einzigen Kölner drin. Sibaccio habe ich von Union Berlin, da verspreche ich mir sehr viel. Und ansonsten, ich habe auch viele Punkte auf der Bank gelassen. Dieser Ahamada.
Ihr könnt noch ein bisschen weiterreden. Ich drehe das Mikro jetzt so ein bisschen runter. Vielleicht haben wir noch einen schönen Rausschmeißer-Song und so weiter. Bis in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch, Grille. Danke, Daddy.
Ciao, servus.
Servus, tschüss.